Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. RefLab.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geistzeit. Thorsten, du sitzt rechts neben mir. Es ist regnerisch heute. Ja, ist irgendwie trüb alles, oder? Aber nicht in unserem Podcast.
Ah, hier haben wir lichtvolle Gespräche, das wird, pass auf.
Ja, das wird heute. Ich bin auch froher Hoffnung. Also wir sind ja mitten in der Staffel, gibt's was Neues von Gott, ne? Und natürlich haben wir nicht den Anspruch, Neuigkeiten über Gott zu verbreiten, die sich noch niemand ausgedacht hat und die noch von keinem Menschen geäußert worden sind.
Warum nicht?
Egal. Traust du uns das wirklich zu?
Oh, okay. Ich traue es Gott zu, aber nee, komm, machen wir weiter. Nein.
Also ehrlich gesagt, Thorsten, immer wenn ich so den Eindruck hatte in meiner bisherigen Biografie von Theologie und Glaube, jetzt habe ich was Neues von Gott entdeckt, irgendwann kommt man schon dahin und dass man sagt, ja, das war alles schon mal, oder? Also so.
Da gibt es doch diesen schönen Satz, what is true is not new and what is new is not always true.
Ja, sehr gut. Jetzt habt ihr sie schon gehört, unsere Gästin, die Christine Schließer. Magst du schnell zu ihr was sagen?
Ja, Christine Schließer ist im Haus. Da freuen wir uns sehr. Ich bin sehr gespannt. Ich sag mal ein bisschen, was man über dich googeln kann und dann kannst du noch ergänzen. Du hast Theologie studiert auf Lehramt. Du bist nicht Pfarrerin, ne?
Das ist korrekt.
Richtig, du hast Lehramt studiert, genau. Dann hast du Promotion gemacht über Dietrich Bonhoeffer bei keinem geringeren als Jürgen Moltmann.
Genau.
Da hätte ich viele, viele spannende Fragen. Du hast einfach dann einen ganz spannenden Weg. Du hast dich mit internationaler Konfliktforschung beschäftigt. Du hast dich in den USA aufgehalten, mehr als einmal ein Netzwerk mit Südafrika zusammengearbeitet. Du hast dich habilitiert zu einer Arbeit, wie christliche Ethik in die Öffentlichkeit kommen kann, in Ethikkommission, was da wichtig und zu beachten ist. Und du bist seit 3 Jahren Studienleiterin in Fribourg und leitest dort am Zentrum Glaube und Gesellschaft, die CAS und MAS Studiengänge Grundfragen christlicher Existenz. So, das kann man nicht über dich googeln. Was ist vielleicht das Wichtigste, was man über dich wissen sollte und was man aber gar nicht so leicht findet? Was würdest du sagen?
Was du bisher noch nicht gesagt hast, ist zum Beispiel mein Engagement in Ruanda. Mhm. Da habe ich mitgeholfen, ein Dietrich Bonhoeffer Zentrum für öffentliche Theologie in Zentralafrika aufzubauen. Ich erwähne das, weil das an zwei Themen stößt, über die wir nachher auch reden werden, öffentliche Theologie und Dietrich Bonhoeffer.
Ja, sehr schön. Und jetzt möchte ich es doch gern nochmal wissen. Ne? Du hast bei Jürgen Moltmann promoviert, der war da nicht mehr ganz jung, obwohl es schon auch ein paar Jahre her ist, dass du promoviert hast. Wie bist du denn zu ihm gekommen, der da fröhlicher Pensionär der Theologie schon gewesen ist?
Da wurde ich vermittelt, freundlicherweise. Ich habe ja einige Jahre in den USA studiert und einer meiner Professoren dort am Fuller Theological Seminary war Glenn Stassen, ein großartiger Ethiker mit einem baptistischen Background. Und er hat mal gemeinsam mit Jürgen Moltmann ein kleines Büchlein geschrieben. Und es war klar, dass wir dann für unsere Promotionsarbeit dann zurück nach Tübingen gehen. Da hat er gesagt, ja komm, vom Thema her, das wäre doch genial, Bonhoeffer. Ich frage mal, wie das ist mit Jürgen Moltmann. Vielleicht können wir dich da connecten. Und dann hat sich das auf ganz wunderbare Weise so ergeben. Jürgen Moltmann war dann sehr freundlich und bereit, mich da blutjung mit aufzunehmen. Und das hat mich unheimlich geprägt.
Moltmann ist ja dieses Jahr verstorben und damit würde ich schon sagen, ist so einer der letzten großen weltweit bekannten deutschen Theologen überhaupt gestorben. Ah, da erfährt man gerne persönliche Geschichten. Was hast du mit Moltmann erlebt? Was ist dir so eindrücklich in Erinnerung geblieben? So, wer ist Moltmann für dich?
Ich habe an ihm immer die unglaubliche Offenheit geschätzt. Offenheit in vielen Beziehungen, seine ökumenische Offenheit. Er hatte keine Scheuklappen. Er sagte von sich selber, ich trinke aus vielen Quellen, sei das aus der Orthodoxie, Mystik, in den evangelikalen Raum, in den katholischen Raum. Er selber kommt ja aus der reformierten Tradition. Das habe ich unheimlich an ihm geschätzt und bewundert. Und auch seine unprätentiöse Art. Na, also wir haben uns immer bei ihm daheim getroffen, Ich habe immer, jeden Monat musste ich ein Kapitel abliefern. Das habe ich in seinen Briefkasten geschmissen. Und dann habe ich mit Zittern und Zagen auf seinen Anruf gewartet. Und 3-4 Tage später kam der dann: Frau Schließer, wir müssen reden. Kommen Sie vorbei. Und dann saßen wir in seinem Büro und er hat sich jedes Mal 2, 3, manchmal 4 Stunden Zeit genommen und hat mich quasi ja auf Augenhöhe da ins Gespräch genommen. Und das fand ich unglaublich bei ihm.
Ja, danke, schön. Ich habe ja auch bei ihm studiert, so war in den Vorlesungen. Ich war damals sehr evangelikal. Und Moltmann war einer der wenigen, der da unbefangen, offen war, auch ohne so Verachtung oder Herablassung. Das fand ich ganz schön, auch wenn er mir damals noch so zu frei und zu liberal war und so. Es hat sich geändert, aber habe ihn auch in sehr, sehr positiver Erinnerung. Du sagst, Moltmann ist jemand, der aus vielen Quellen trinkt. Stimmt das für dich vielleicht auch? Oder würdest du sagen, nee, du hast schon eine ganz klare Hauptquelle, du möchtest in die Schublade und in keine andere?
Also ich habe mit Schubladen tatsächlich ein bisschen Mühe. Von daher, ich versuche die auch selber zu vermeiden. Ein guter Freund von mir ist Dekan in Süddeutschland und er sagt, er versucht in seinem gesamten Dekanat diese Schubladenbegriffe wie liberal, evangelikal, konservativ, wie auch immer. Er sagt, die bringen überhaupt nichts weiter. Viele Leute haben da irgendwelche Stereotypen im Kopf und von daher versucht er die ganz zu vermeiden. Das finde ich eigentlich eine sehr, sehr fruchtbare Haltung und dem versuche ich mich eigentlich auch anzuschließen. Von daher, ja, ich trinke auch aus vielen Quellen. Lutherisch geprägt, eben in Tübingen studiert und dann in den USA auf ganz viele unterschiedliche Traditionen, Konfessionen gestoßen und hier dann im Schweizer Bereich auch, weltweiter Bereich wird angesprochen, Südafrika, Ruanda, das geht nicht spurlos an einem vorbei.
Sehr schön.
Gibt es was Neues von Gott? Es gibt ja auch Altes von Gott, an das wir uns schon derart gewöhnt haben, dass es in Vergessenheit geraten ist. Und ich finde, manchmal kann genau das richtig aufregend sein, etwas wiederzuentdecken, neu zu bedenken, weiterzudenken und auch weiter auszureizen. Unser Thema heute ist eine uralte Überzeugung, die für die christliche Vorstellung von Gott grundlegend ist. Wer Gott ist, das hat Gott selbst definiert, offenbart, erschlossen durch das Leben Jesu Christi. Deswegen wollen wir heute unter anderem auch nochmal ganz frisch nachfragen, was hat Jesus Christus mit Gott zu tun? Und ich würde gerne mal ansetzen an einer Stelle, wo eine Figur auftritt, die sagt, ich habe eine unerhörte, eine ungeheuerliche Neuigkeit von Gott. Es ist der tolle Mensch, den Nietzsche auftreten lässt, am helllichten Tag auf dem Marktplatz mit einer Laterne, keiner schnallt, schräger Typ, ein wirrer Vogel. Und er fragt, wohin ist Gott, wohin ist Gott? Und er sagt, wir haben ihn getötet, Gott ist tot und Gott bleibt tot. Diese Rede vom Tod Gottes, die hat ja dann Kultstatus erlangt, hat sich verselbstständigt und in alle möglichen Richtungen weiterentwickelt. Und es gab in den 60er Jahren eine Gott-ist-Tod-Theologie, ganz stark auch auf der anderen Seite des Atlantiks, wo du ja auch studiert hast. Und die haben sich auf einen Satz von Bonhoeffer ganz stark berufen. Er hat mal geschrieben, einen Gott, den es gibt, gibt es nicht. Christine, was bedeutet das? Bonhoeffer war ja am Ende kein atheistischer Theologe, oder? Das wird uns mal interessieren, wie du das einschätzt.
Das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Ein Gott, den es gibt, gibt es nicht. Ja, ist Bonhoeffer da jetzt Atheist geworden oder wie hat man das zu verstehen? Er spricht auch vom religionslosen Christentum, also grätscht da ziemlich deutlich rein, schließt sich da zum Teil auch an Barths Religionskritik an. Wie können wir das am besten einordnen? Weil für sich genommen irritiert der Satz ja schon geschwind. Nein, Bonhoeffer ist kein Atheist. Ein Gott, den es gibt, gibt es nicht. Das versteht er so, dass er davor warnt, zu feste, fixierte Bilder von Gott zu haben. Also Gott ist nicht etwas, was ich in die Tasche stecken kann, so wie meine Armbanduhr oder irgendwas. Gott ist auch nicht etwas, was ich dann irgendwo ablegen kann und dann weitergehe oder so. Karl Barth sagte das mal sehr schön, Theologie ist immer der Vogel im Flug, nie auf der Stange. Und das hilft vielleicht auch Bonhoeffer da ein bisschen zu verstehen. Gott ist nie etwas oder auch jemand, den ich hab. In dem Sinne, den habe ich komplett verstanden, den habe ich in der Tasche und habe ihn mir quasi angeeignet. Sondern Gott ist immer und bleibt immer der ganz andere, den ich nie ganz verstehen werde. Und insofern eben ein Gott, den es gibt, gibt es nicht. So muss man das verstehen.
Und das ist ja auch eine große Selbstbescheidung für die Theologie. Die Theologie hat Gott auch nicht als einen Gegenstand, den man unter das Mikroskop legen kann, den man untersuchen kann, so wie man vielleicht in anderen Wissenschaften die Gegenstände untersucht, analysiert und mit denen umgeht. Das ist ja auch ganz stark ein Wort an die Theologie selbst erstmal. Ich habe mir noch mal vergegenwärtigt, wie weit Bonhoeffer sich da aus dem Fenster gelegt hat. Ich lese mal ein paar Sätze vor und das wird mich noch mal interessieren. Bonhoeffers Rede vom Tod Gottes sozusagen. Er schreibt aus dem Gefängnis in seinen Briefen. Er sagte, wir müssen da echt redlich sein. Und das geht nur, wir müssen in der Welt leben, als ob es Gott nicht gäbe. Dieser berühmte Satz, et si Deus non dacritur. Und eben dies verkennen wir vor Gott. Dies erkennen wir vor Gott. Gott selbst zwingt uns zu dieser Erkenntnis. So führt unser Mündigwerden zu einer wahrhaftigeren Erkenntnis unserer Lage vor Gott. Gott gibt uns zu wissen, dass wir leben müssen als solche, die mit dem Leben ohne Gott fertig werden. Der Gott, der mit uns ist, ist der Gott, der uns verlässt. Der Gott, der uns in der Welt leben lässt, ohne die Arbeitshypothese Gott, ist der Gott, vor dem wir dauernd stehen, vor und mit Gott, leben wir ohne Gott. Diese paradoxen Sätze. Magst du da ein bisschen das für uns auseinanderklamüsern noch?
Wie viel Zeit habe ich? Das sind großartige Sätze. Diese Rede, et si Deus non daretur, als ob es Gott nicht gäbe, da wehrt sich Bonhoeffer wieder gegen ein Gottesverständnis, was eben glaubt, Gott in der Tasche zu haben. Er benutzt auch den Ausdruck, wir dürfen nicht denken, Gott sei ein Deus ex machina, quasi ein Jack in the Box, ein Gott, der aus der Kiste springt. Da bezieht er sich auf die Antike, auf die Schauspielkunst damals, Tragödien oder Komödien. Wenn da irgendein Plot lief auf der Bühne, ne, und man weiß wirklich nicht, wie kommt der Held aus diesem Schlamassel wieder raus. Der hat keine Chance mehr, hat sich total verfahren und verfranst. Und dann kommt quasi, trägt jemand, ne, auf die Bühne dann diese Kiste und macht auf und tata, da kommt dann der Gott rausgehüpft und quasi fügt sich dann alles zum Besten. Ne? Und das ist genau der Gott, den Bonhoeffer nicht will. Er sagt, Gott ist nicht nur der Gott, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Gott ist nicht der Gott an den Rändern unseres Lebens. Er schreibt ja auch, ne, durch den wissenschaftlichen Fortschritt haben wir Gott quasi immer weiter an die Ränder gedrängt. Alles, ja, früher konnte man sich Gewitter nicht erklären. Gott ist sauer und schleudert Blitze. Und allmählich hat man immer mehr naturwissenschaftlich auch erklären können. Und der Raum für Gott wurde immer geringer. Und Bonhoeffer sagt, nein, mitten im Leben ist Gott. Diese Diesseitigkeit, die er so betont und die übrigens auch Moltmann so betont, die ich an beiden sehr, sehr schätze.
Also das hat er erkannt, diese Lücken, in denen wir Gott immer noch meinten, irgendwie beweisen zu können und aus denen wir ihn herausspringen lassen, die schließen sich immer mehr. Und das kann nicht die Zukunft der Theologie sein. Ich würde diese kleine Sinneinheit hier zum Abschluss bringen und das Ganze jetzt nochmal mit Jesus Christus verknüpfen, weil in dieser Passage, die ich gerade vorgelesen habe, spricht er eben von einem Gott, der sich aus der Welt hat drängen lassen. Also diese Erfahrung ohne Gott, mit dem Leben fertig zu werden, das macht er jetzt an Jesus Christus fest. Gott lässt sich aus der Welt drängen, ans Kreuz. Gott ist ohnmächtig und schwach in der Welt und gerade nur so ist er bei uns und hilft uns. Es ist in Matthäus 8,17 ganz deutlich, dass Christus nicht hilft, Kraft seiner Allmacht, sondern Kraft seiner Schwachheit, seines Leidens. Hier liegt der entscheidende Unterschied, du hast es schon gesagt, zu allen Religionen. Die Religiosität des Menschen weist ihn in seiner Not an die Macht Gottes in der Welt. Die Bibel weist den Menschen an die Ohnmacht und das Leiden Gottes. Mhm. Da macht er das Ganze jetzt, verbindet er, ja, ich frag's dich, das ist ja eine ganz eigenartige Verbindung zwischen Gottes Vorstellung. Du sagst, der wehrt sich gegen ein bestimmtes Gottesbild. Aber jetzt holt er irgendwie ja diese Rede vom Tod Gottes oder von dem Gott, der aus der Welt herausgedrängt ist, holt er jetzt wieder irgendwie zurück in die Theologie, aber nicht atheistisch, sondern das bringt er ja irgendwie in Anschlag für eine neue, andersartige Gottesvorstellung. Sind wir damit auf der richtigen Spur?
Mhm. Ja, ich denke schon. Er schreibt auch, nur der leidende Gott kann helfen. Also am Kreuz, der gekreuzigte Gott, so heißt ja ein Buch Jürgen Moltmanns, da starb ja nicht nur Christus, sondern da starben auch alle unsere Gottesvorstellungen, unsere falschen, die gedacht haben, Gott ist der immer dann dank seiner Allmacht, der Gott aus der Kiste, der rausspringt, wenn sich alles verfranst und verfahren hat. Nur der leidende Gott kann helfen. Gott ist der Gott der Ohnmächtigen, der Schwachen. Und da steckt ja auch ein ganz gewaltiger Impetus drin, auch ein ethischer Impuls. Ne? Das ist der Gott, an den wir glauben und der uns bewegt, uns auch für die Schwachen und Unterdrückten einzusetzen. Denn das ist ja die Pointe des Ganzen, das Kreuz ist ja nicht das Ende, sondern auf das Kreuz folgt die Auferstehung.
Jetzt sind wir schon mitten in den zentralen Fragen. Ich würde gern noch mal einen Schritt zurückgehen und dann da noch mal richtig Maß nehmen. Also meine Bonhoeffer-Geschichte ist witzig. 1990 im Sommer war ich Atheist und hatte irgendwie so nicht viel erwartet. Bin reingerutscht in die Beschäftigung damit. Sommer 91 habe ich Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung gelesen. Danach Ebert Bethke, 1000 Seiten Biografie im Urlaub. Und es hat mich fasziniert. Und Mein Bild, dass Christentum verstaubt ist und gestrig und mich mit der Welt zu tun hat, all das brach zusammen, weil er so weltlich redete von Gott. Also nicht, wie ich das aus der Kirche kannte. Jetzt fängt eine Sonderwelt an. Jetzt reden sie da wieder komisch, wie die Sprache einer untergegangenen Kultur oder so. Nein, Bonhoeffer war mittendrin. Wie ist er denn da hingekommen? Du kennst ihn gut. Dietrich Bonhoeffer, so habe ich erfahren, kommt ja gar nicht aus einer Familie, wo alle gläubig waren, wo das immer schon mit der Muttermilch und sonst wie. Der hat ja einen spannenden Weg gehabt, Gott erstmal zu entdecken, zu finden. Wie würdest du das beschreiben? Wie ist Bonhoeffer zu Gott und dann zu Jesus Christus gekommen?
Ich würde sagen, aus den vielen Ereignissen, die natürlich zu diesem Weg auch beigetragen haben, ne, du sagst ganz richtig, seine Familie war jetzt allenfalls traditionell kirchlich, ne, man ging vielleicht Weihnachten in die Kirche, aber man sprach auch nicht von Kirche, man sprach von Protestantismus. Das klang gleich viel gelehrter, ne? Ich glaube, prägend für Bonhoeffer war unter anderem ein Aufenthalt in den USA am Union Theological Seminary. Da hat er Freundschaften geschlossen, die ihn persönlich und theologisch enorm geprägt haben. Zum einen hat er da einen jungen französischen Pastor kennengelernt, Jean Lasserre, der ihm, den lutherischen Theologen, das erste Mal so richtig den Pazifismus plausibel gemacht hat. Und die zweite Freundschaft, die ihn sehr geprägt hat, war die zu einem jungen Schwarzamerikaner, Black American Frank Fisher. Und der hat ihn mitgenommen in seine Gemeinden in Harlem. Da hat er plötzlich ein ganz anderes Christentum kennengelernt, als er das jetzt in seinem hochkultivierten protestantischen Umfeld daheim in der Großstadt Berlin kannte. Da hatte er einen anderen Zugang zum Evangelium kennengelernt, einen lebendigen Glauben, der sich auch äußerlich ausgedrückt hat, ne, durch die Gospel, durch eine soziale Bewegung. Und das hat ihn glaube ich, nachhaltig geprägt, diese beiden Freundschaften unter anderem.
Ja, ja, also wenn man so von seiner Familie hört, als er sagt, ich studiere Theologie, ich gehe den Weg, da haben ja nicht alle gesagt, hurra, fantastisch, was für ein Aufstieg, wundervoll. Es galt ja in so einer, ja, wirklich auch wohlhabenden Familie, der Vater war an der Charité, war ein berühmter Mediziner, wirklich bedeutsam, also fast als Abstieg oder so, na, ja, in die Kirche, ja, wenn du ganz sicher bist und so. Also ist ja nicht selbstverständlich. So, wie ist Bonhoeffer damit umgegangen, sich für etwas zu entscheiden, wo viele Menschen sagen, das gehört doch der Vergangenheit an. Mhm. Braucht man das heute noch? Hat das die moderne Welt nicht hinter sich gelassen, diese Hoffnung, dass irgendwie ein Gott da hilft und so, ja Mensch, helf dir doch selbst, ne? Da bist doch gebildet, hast alle Möglichkeiten. So, mhm. Was für Gründe gibt es überhaupt darauf zu kommen, sich damit zu beschäftigen?
Ich finde es immer faszinierend, dass sich die Fragen eigentlich überhaupt nicht verändert haben. Ne? Also vor 100 Jahren, als Bonhoeffer als Schüler gesagt hat, er möchte eigentlich Theologie studieren. Ne? Ah, der wurde gnadenlos veralbert in seiner Familie. Also seine großen Brüder, ne, er gehörte ja zu den jüngeren Geschwistern, die haben ihn ausgelacht, haben gesagt, so, was willst du denn in der Kirche? Ne? Da hocken drei alte Omas und was willst du da? Und da hat er gesagt, ne, als Schüler, also selbstbewusst war er ja schon immer, und sagte, na gut, dann werde ich eben die Kirche reformieren. So. Und die Eltern, die hatten die Großherzigkeit, ihn da gewähren zu lassen. Die meisten seiner anderen Brüder, die sind dann eben in die Naturwissenschaften gegangen, ne? Und Bonhoeffer ist seinen Weg in die Theologie, in die Kirche gegangen. An einem Brief schreibt er einmal schon in den 30er Jahren an seinen großen Bruder, der ein berühmter Physiker dann in Harvard wurde, und hat gesagt, mir ist aufgegangen, dass man die Bergpredigt ernst nehmen muss. Erst als ich angefangen habe, die Bergpredigt so richtig ernst zu nehmen, da hat es einen Schnackler getan. Ne? Da wurde ich zum Christen.
Und warum? Das hast du erzählt in den USA, ne? Da hat er die Bergpredigt entdeckt, den Pazifismus, die Frömmigkeit der Schwarzen. Was ist denn daran so faszinierend an der Bergpredigt? Könnte man sagen, ja, Feindesliebe kann ja jeder machen. Macht ja Gandhi auch irgendwie, soll aber sehr schwer sein. Ist das für diese Welt eigentlich realistisch genug? Was war für ihn das Faszinierende daran zu sagen, ha, das hat was mit Gott zu tun und da findet man was fürs Leben, was wirklich trägt?
Es ist spannend, wie du das gerade gesagt hast, weil ganz ähnlich hat das Bonhoeffer tatsächlich in diesem Brief an seinen Bruder geschrieben. Er hat gesagt, ich komme immer mehr dazu, dass es tatsächlich Dinge gibt, für die es sich zu leben und zu sterben lohnt. Und dazu gehört die Bergpredigt, dazu gehört eben auch Christus selber. Und ganz kurzer Schwenk, du hast Gandhi erwähnt. Bonhoeffer war total fasziniert von Gandhi. Der hat ein paar Versuche unternommen, Gandhi zu besuchen und da von ihm zu lernen, wie funktioniert dieser gewaltlose Widerstand. Er hat es sehr, sehr früh erkannt, was sich da in Deutschland zusammengebraut hat. Es hat aber nie geklappt, dass er dann tatsächlich nach Indien fahren konnte.
Diese Jesus-Geschichte, die ist für Bonhoeffer ja wichtig. Und was ich so auf meinen Wegen erlebt habe, es gibt die Menschen, die den Jesus Bonhoeffer lieben, also den, der Nachfolge schreibt, gemeinsames Leben, der die Bibel liest, der ein ganz frommer Mensch ist. Und da, die fremdeln so ein bisschen mit dem politischen Bonhoeffer, pazifistisch, wow, und so. Und es gibt die Menschen, die den pazifistischen, politischen Bonhoeffer, den modernen Bonhoeffer sehr lieben, aber das Gefühl haben, sein Gottesvorstellung, seine Jesus-Beziehung, das ist irgendwie so ein bisschen antiquiert. Ich habe bei dir den Eindruck, du hast auch so, das möchtest das beides zusammenbehalten. Geht das denn so? Also wenn man sich die Weltchristenheit anschaut, hat man das Gefühl, es driftet auseinander. Die einen sagen, ja, Gott auf jeden Fall, aber wir müssen ja auch interreligiös und wir müssen ja auch offen und wir müssen ja auch modern. Und da ist Jesus ein wichtiges Thema, aber wir sollten das nicht mehr so ins Zentrum stellen. Das trennt ja nur. So, und es gibt die anderen, die sagen, Jesus allein, Jesus ist das Zentrum, das ist unser Bekenntnis. Die tun sich mit Ökumene, mit Religion, mit Politik schwer und so. Kriegst du es zusammen und warum?
Ich lasse mich da tatsächlich sehr von unter anderem Bonhoeffer, auch Moltmann, da sehr, sehr inspirieren, weil ich glaube, beide kriegen das auf eine ganz großartige Art und Weise zusammen. Bonhoeffer im Besonderen, würde ich sagen, gehört Theologie und Biografie ganz eng zusammen. Ich glaube, bei jedem von uns gehört es eng zusammen, aber bei ihm nochmal in einer ganz besonderen Art und Weise. Du hast gerade schon die verschiedenen Interpretationen von Bonhoeffer angesprochen, ne? Er wird ja für alles Mögliche da in Anspruch genommen. Zum Teil auch haarsträubend, wie wir es jetzt zum Beispiel gerade im US-Wahlkampf erleben. Bonhoeffer ist da auch ein leichtes Opfer, sage ich mal, weil er sein Werk ja nie abgeschlossen hat. Gerade eines seiner Hauptwerke, die Ethik, das ist nicht die Ethik, die Bonhoeffer veröffentlichen wollte. Ne? Wir haben da manchmal mehrere Ansätze, zwei verschiedene Manuskripte, ne, zum selben Thema, wo man merkt, er ringt da noch selber mit diesen Gedanken. Und das macht es natürlich recht leicht, Bonhoeffer von allen möglichen Seiten zu vereinnahmen. Noch ganz kurz, du fragtest eben, wie bringt man das zusammen? Politisch sein und fromm sein, um das jetzt mal ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Und da ist mir Bonhoeffer tatsächlich ein ganz großes Vorbild. Also wenn er sagt, unsere Kernfrage muss eigentlich lauten, wer ist Christus für uns heute? Und er spricht von der Christuswirklichkeit, an der wir uns orientieren. Ne? Also Jesus Christus ist der, der uns Orientierung, Motivation und ja auch Verpflichtung ist. Und zugleich oder aus dem Grund kann man sagen, engagiert man sich für eine bessere Welt, für die Unterdrückten, für die Armen. Bonhoeffer sagt, nur wer für die Juden schreit, darf gregorianisch singen. Also nur wer sich engagiert, darf quasi auch seine Frömmigkeit ausleben. Also nicht eins ohne das andere.
Jetzt gab es damals ja intensive Diskussionen, wie das mit Jesus Christus ist, auch in der bekennenden Kirche, auch in seinem Freundeskreis. Da gab es die einen, die gesagt haben, ja, aber jetzt muss man sehen, die neuere Theologie und die historisch-kritische Exegese, Rudolf Bultmann, auch in der bekennenden Kirche, das sind ja Menschen, die gezeigt haben, also Jesus war kein Gott. Jesus war ein jüdischer Wanderprediger und dann hat man allerlei Mythologisches mit ihnen verbunden und so. Wir erkennen das heute kritisch. Wir müssen das im Grunde abarbeiten und müssen im Grunde sagen, also nein, Jesus ist weder die zweite Person der Trinität, noch ist er leibhaftig auferstanden. Das sind Anschauungsformen der Antike. Wir müssen im Grunde ein existenzial gedeutetes Verständnis des christlichen Glaubens entwickeln. Und da ist der historische Jesus eigentlich nur so ein Aufhänger für, aber eigentlich steht er nicht im Zentrum. So, und dann gab es andere, die gesagt haben, dieser Bultmann, das ist ein Heretiker, den sollte man aus der Kirche werfen, wenn wir nicht beim Bekenntnis bleiben, wenn wir nicht wortwörtlich am Glaubensbekenntnis, an der Trinität, an allem festhalten, dann geht's auch nicht. Man sieht ja bei den Nazis, ne, dann wird alles möglich. Wie hat Bonhoeffer damit sich auseinandergesetzt? Mit diesem, ja, Jesus ist so eigentlich von gestern oder nein, du musst absolut alles glauben, sonst geht's gar nicht. Wie hat er es gemacht und wie würdest du ihm da folgen oder vielleicht auch nicht?
Vielleicht ganz kurz, du hast ja Bultmann erwähnt. Ich glaube, bei Bultmann darf man nicht vergessen, dass sein Anliegen ja eigentlich war, wie kann ich heute von Jesus Christus und vom Glauben reden? Also sein Anliegen war ja eigentlich ein zutiefst pastorales. Ne? Er hat gebrannt als Pfarrer auch, ne, sich seiner Umwelt auch verständlich zu machen. Er hat gemerkt, oha, hier funktioniert die Kommunikation nicht mehr, ne? Wir reden irgendwie in einer Sprache, die kapiert keiner mehr. So, den Weg, den er dann gegangen ist, der war vielleicht auch nicht übermäßig hilfreich, aber ich glaube, man darf das Grundanliegen darf man da nicht vergessen. Ich selber finde Bonhoeffers Weg da ein bisschen plausibler. Und bei Bonhoeffer steht Christus tatsächlich als zweite Person der Trinität, steht da ganz zentral oben auf. Also man kann nicht von Gott reden ohne Christus. Dann gibt's ja noch den Heiligen Geist, aber da machen wir vielleicht mal eine extra Podcast-Session dazu. und Bonhoeffer, das fasziniert mich an ihm auch immer, hat ja auch immer praktisch gedacht. Ne? Also er fragt, was trägt Jesus Christus für mich aus heute? Was heißt das für mich konkret in meinem eigenen Leben? Und er sagt, christliches Leben ist Leben mit dem menschgewordenen, gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus. Christliches Leben heißt Menschsein in Kraft der Menschwerdung, heißt gerichtet und begnadigt sein in Kraft des Kreuzes, heißt neues Leben leben in der Kraft der Auferstehung. Eines nicht ohne das andere. Und ich glaube, gerade der letzte Satz ist entscheidend. Eines nicht ohne das andere. Und das lässt sich ganz wunderbar entfalten. Vielleicht kommen wir nachher da noch drauf zu sprechen. Wenn wir nämlich diese drei Aspekte der Person Jesu Christi, ne, also die Menschwerdung, Jesus als Mensch, sein irdisches Leben, dann der Gekreuzigte und dann aber auch der Auferstandene. Da gibt es in der theologischen Tradition diesen total coolen Gedanken des Munus Triplex. Klingt ein bisschen alt, okay. Der drei Ämter Christi, dass Jesus uns quasi gegenübertritt als König, Priester und Prophet. Und das lässt sich total cool verbinden mit den drei genannten Aspekten. Also wir erkennen Jesus als König in seinem irdischen Leben. Was heißt das für uns konkret? Sorry, ich sage die Sätze geschwind zu Ende, weil da merken wir, was das auch für mich persönlich bedeuten kann. Wenn wir schauen, was ist das für ein König, der uns da gegenübertritt? Das ist ein König, der quasi Hierarchien auf den Kopf stellt. Ne? Der ein radikal egalitäres Ethos lebt, der sich den Marginalisierten zuwendet, den Ausgestoßenen. Ne? Also Servant Leadership würde man quasi heute sagen, ne? Wenn es darum geht, Unternehmen zu leiten oder wie auch immer. Dann das Zweite, der Gekreuzigte. Das lässt sich verbinden mit dem Prophetenamt Christi. Die Propheten, wenn wir gucken ins Alte Testament, ne? Die waren nicht irgendwie still in der Ecke, sondern die sind lautstark aufgestanden und haben gesagt, wir müssen eintreten für Recht und Gerechtigkeit. Ne, wenn wir in Amos reingucken, Recht und Gerechtigkeit möge fließen wie ein rauschender Bach. So, das ist das Amt und die Orientierung, die wir in Jesus Christus haben. Und das Dritte dann, die Auferstehung, die sich ganz wunderbar mit dem priesterlichen Amt Jesu Christi verbindet. Wir leben jetzt schon im Lichte der Hoffnung, die quasi unsere ganze Realitätswahrnehmung ändert. Und da, glaube ich, wird es ganz konkret, egal in welcher Situation man ist, persönlich, diese drei Ämter Jesu Christi können uns da auch heute noch konkrete Orientierung geben und mit Bonhoeffer eben verbunden auf Jesus als Mensch in der Inkarnation, als Gekreuzigter und als Auferstandener.
Jetzt hast du schon Dinge angesprochen, die für dein Verständnis von öffentlicher Theologie, glaube ich, sind, ne? Wir vorschlagen, wir kommen mal dahin und machen da weiter. Damit hast du dich ja beschäftigt mit ethischen Fragen, wie man von Christus wirklich in konkrete ethische Fragen reinkommt.
Ja, das ist deine Habilitationsarbeit, wo du eine Untersuchung angestellt hast. Welche Rolle kann die Theologie in nationalen Ethikgremien spielen, in der Schweiz und auch in Deutschland? Und das Stichwort ist an dieser Stelle tatsächlich öffentliche Theologie, eine Theologie, die sich kritisch und konstruktiv mit den Strömungen unserer Gesellschaft auseinandersetzt. Das ist ein Halbsatz aus deiner Arbeit. Und ich habe in deiner Arbeit so mitgekriegt, die Definition von öffentlicher Theologie gibt's ja gar nicht. Das ist so ein komplexes und vieldimensionales Geflecht oder Gebilde. Aber vielleicht versuchen wir es mal so mit dir. Was ist denn deine Definition von öffentlicher Theologie? Und was natürlich cool wäre, Christine, wenn deine Definition von öffentlicher Theologie öffentlichkeitsfähig wäre, also so, dass jemand, der von öffentlicher Theologie gar keine Ahnung hat, das eben auch versteht. Weil ich finde es ja manchmal witzig, dass uns das als Theologinnen und Theologen gar nicht so gut gelingt, wenn wir über uns selber mal so Auskunft geben können, dass das auch Leute von außerhalb verstehen. Aber das wäre ja das Anliegen einer öffentlichen Theologie, dass man da eine Sprache spricht, die eben alle verstehen. Also was würdest du sagen, wäre so eine griffige und auch so deine persönliche Definition öffentliche Theologie?
Öffentliche Theologie hält an zwei Dingen fest. An der Öffentlichkeitsrelevanz der Theologie und an der Theologierelevanz der Öffentlichkeit. Das heißt, was wir machen in der Theologie, im christlichen Glauben, hat Relevanz für die verschiedenen Öffentlichkeiten, für Politik, für Wirtschaft. Ne? Das ist nicht irrelevant, sondern wir haben da was zu sagen. Und auf der anderen Seite, was in den Öffentlichkeiten geschieht, in den ganz verschiedenen, hat Bedeutung, hat Relevanz für unser theologisches Nachdenken.
Okay. Das heißt, wir wissen es auch nicht so alles so ganz genau, sondern in der Begegnung mit diesen Öffentlichkeiten werden auch wir informiert, uns werden die Augen geöffnet. Das hat auch für uns, für unser Gottesverständnis, für unser Verständnis des Glaubens und der Kirche und so weiter äußerste Bedeutung. Also ein Geben und Empfangen sozusagen.
Ganz genau. Und damit befinden wir uns in einem ziemlichen Gegensatz zu einer Auffassung, wie sie eigentlich hier eher üblich ist, in unseren Breitengraden, zumindest in großen Teilen Westeuropas. Wir sind eher dran gewöhnt, ne, von der Aufklärung herkommen, Religion ist was Privates. Eigentlich geht das niemand so wirklich an. Ne? Also religiös privat einerseits. Und wenn ich aber in der Öffentlichkeit unterwegs bin, dann bin ich säkular. Und dieser Dualismus, ne, zwischen religiös privat einerseits und öffentlich säkular andererseits, den nimmt sich die öffentliche Theologie vor und sagt, nee, dieser Dualismus, der funktioniert nicht. Wir können ja nicht unsere religiösen Überzeugungen an der Garderobe abgeben, wenn wir über Gerechtigkeitsfragen reden, über politische, über was auch immer für öffentliche Fragestellungen, sondern wir halten, und da kommt Bonhoeffer jetzt rein, wir halten quasi fest an der Einheit der Wirklichkeit. Es gibt nicht diese zwei getrennten Sphären, sondern nur die eine, Bonhoeffer nennt es die eine Christuswirklichkeit.
Und doch tauchen ja in der öffentlichen Theologie in gewisser Weise diese beiden Sphären wieder auf. Also es gibt ja unterschiedliche, ja, formale Merkmale. Also man könnte ja sagen, so wie arbeitet öffentliche Theologie dann? Und eine Diskussion geht eben dort um die sogenannte Zweisprachigkeit. Oder du sagst, glaube ich, es ist eher eine Mehrsprachigkeit. Mhm. Aber wir halten es jetzt mal so in dieser Spannung. Eine Theologie, die sich wirklich einlässt auf die Sprachspiele, auf die Diskussionen und Diskurse, auf den Wortschatz und wie Begriffe gefüllt werden, wie sie in der Öffentlichkeit, in der außertheologischen Öffentlichkeit ja da sind. Weil sonst wird diese Theologie ja nicht verstanden. Mhm. Und umgekehrt, und das ist die heiße Diskussion, in welchem Verhältnis steht das aber jetzt zu dem, was in der Theologie ja nun dann doch auch gesagt, gedacht und formuliert werden muss. Das wird mich jetzt mal noch interessieren, dieses Verhältnis von beiden, weil also man kann das ja auch wiederum in eine Spannung miteinander bringen, ne, dass man sagt, ja, aber verlieren wir nicht durch zu viel öffentliche Theologie das, was uns eigen ist? Mhm. Oder auch umgekehrt?
Mhm. Ja, du sprichst den USP an, ne? Den Unique Selling Point. Und das, glaube ich, ist tatsächlich eine Herausforderung für unsere gegenwärtige Theologie und auch für uns als Kirche. Was können wir eigentlich in die Gesellschaften, in die pluralen Öffentlichkeiten einspielen, was andere Akteurinnen und Akteure nicht auch oder vielleicht viel besser können? Was ist unser USP? Und da würde ich tatsächlich sagen, ne, der Titel eurer Serie lautet, was gibt's Neues von Gott? Und heute der Fokus auf Jesus Christus. Wenn wir da dieses christologische Zentrum haben, ne, Christus als König, Priester und Prophet, den wir in den unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten, an denen wir uns orientieren, dann muss das in einer Art und Weise geschehen, die attraktiv, verständlich und so ist, dass sie nicht gleich abschreckt. Und da kommt eben diese Mehrsprachigkeit hinein. Ich habe neulich, als die Nobelpreise verliehen wurden, da habe ich im Radio zufällig gehört, wie der Nobelpreisträger für Chemie, der hat ein kurzes Interview gegeben und in einer großartigen Art und Weise, der hat immer zuerst quasi seine chemischen Forschungen da erklärt, wo ich quasi sofort ausgestiegen bin und hat das dann aber nochmal in einer Art und Weise versucht zu erklären, die sogar ich kapiert habe oder zumindest einen Eindruck gekriegt habe, was er meint. Und da dachte ich, boah, was für ein tolles Beispiel von Zweisprachigkeit. Und ich glaube, das ist genau das, was wir als Christinnen und Christen brauchen. Zum einen in einer Sprache sprechen, die klar macht, oha, hier redet jemand aus einer dezidiert christlichen Perspektive, denn sonst wären wir unsichtbar in den Öffentlichkeiten, aber zugleich in einer Art und Weise, die ich irgendwie, ja, die verständlich ist, ne? Wo ich mir zumindest mal selber ein Bild drüber machen kann, was gemeint ist.
Es gibt ja da Kritik dran. Ne? Öffentliche Theologie ist ja wirklich einflussreich. Namen wie Jürgen Moltmann, Wolfgang Huber, Heinrich Bedford Strom haben das auf höchstem Niveau betrieben. Jetzt sagen Kritiker, warum wollt ihr in öffentliche ethische Debatten immer euer christliches Profil reinschmuggeln? Also nehmt doch einfach euren Glauben als Motivation, dass ihr euch für das Allgemeinwohl einsetzt. Aber die Fragen, die wir bereden müssen, wenn es dann um Nahostkrise gibt, ja, was hilft denn da irgendwas von Jesus zu sagen? Wenn es um Globalisierung geht, um Kapitalismus, um Wirtschaftsform, das ist so komplex, da brauchen wir Sachverstand und nicht irgendwie ein Bibelgleichnis oder so. Wenn es um ökologische Transformation geht, da müssen wir weltweit zusammenarbeiten. Wenn jede Religion anfängt, jetzt da irgendwie noch heilig, wir werden ja völlig verrückt. Also ist das nicht einfach ein Irrweg, von der Bibel und von Jesus Christus her sich zu all diesen ethischen Fragen äußern zu müssen, wäre es nicht die eigentliche Aufgabe von Kirche und Theologie, das, was einen persönlich trägt, zurückzunehmen und allgemein vernünftig Ethik und Gesellschaftspolitik zu betreiben. Was sagst du denen?
Ja, mega spannend. Ich würde ganz kurz zwei Gedanken sagen. Das eine ist, der Ethiker aus Tübingen, der frühere Eilert Herms, der sprach immer von der Entprivatisierung des Weltanschauungsdiskurses. Der klingt ein bisschen störrisch, aber ist eigentlich ein ganz spannender Gedanke. Und zwar sagt er, die Vorstellung, dass irgendjemand von uns einen objektiven Standpunkt einnehmen könnte, ist ja eine Chimäre. Das Wunschdenken funktioniert nicht. Wir alle haben unsere Vorprägungen, unsere Prämissen, ob wir uns die jetzt verdeutlichen oder nicht. Und er sagt, es ist doch viel redlicher, und das leuchtet mir total ein, wenn wir transparent sind über unseren Background, über unsere Prämissen, da, wo wir herkamen. Und gerade im politischen, im wirtschaftlichen und so weiter, im globalen Kontext, würde es, glaube ich, den Diskussionen sehr viel helfen, wenn wir uns da ehrlich machen. Weil niemand von uns kommt irgendwie von einem anderen Stern und hat da jetzt diesen radikal objektiven Standpunkt. Wir alle sind geprägt. Und dann, finde ich, ist das doch viel transparenter und diskursförderlicher, wenn wir uns da gegenseitig offenlegen, woher kommen wir eigentlich, was bestimmt unser Denken, dann kann ich dich doch viel besser verstehen, wenn du mir das mal kurz erklärst. Das ist das eine. Und das zweite ist, ne, ja, du brachtest das Beispiel, ne, warum irgendwie Nahost oder Klimakrise oder so, da kann man doch jetzt nicht mit Gleichnissen daherkommen oder so. Das würde ich sagen, ist sehr richtig. Und zugleich, ich habe wann war das? Vor ein paar Monaten hatte ich eine Podiumsdiskussion mit vier Politikern aus vier verschiedenen Parteien moderiert. Das war total spannend. Und da, die alle von sich sagen, sie sind Christen, und da ging es genau darum, ne? Was für einen Einfluss hat eigentlich dein Christsein auf die Art und Weise, wie du Politik machst? Und ich erinnere mich an ein Statement von einem Politiker, der eben sagte, naja, also wenn es da so um Klimaschutz geht und so Regenwald, also in seiner Bibel steht nichts davon, dass er Regenwälder schützen soll. Und da dachte ich, okay, vielleicht können wir doch mal gemeinsam in unsere Bibel gucken und vielleicht doch entdecken, dass da in der Tat einiges zu holen gibt im Blick auf, ne, wie gehe ich mit nicht nur meinen Mitmenschen um, sondern auch mit meiner Umwelt, mit meiner Mitwelt, mit der Natur. Und da glaube ich, ne, wenn wir da ein paar Zwischenschritte einbauen, wird das nämlich plötzlich ganz, ganz relevant und konkret.
Ja, sehr schöne Antworten. Bin ich auch ganz bei dir. Ich mache ja auch ein bisschen Ethik, genau. Aber man muss sich der Frage, glaube ich, stellen. Denn man merkt schon, ich glaube, der Standard ist, viele Theologietreibende schalten sich als Christin ein bisschen unsichtbar in so ethischen Debatten, oder?
Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem, was wir vorhin mit der Mehrsprachigkeit angesprochen haben. Ne? Jürgen Habermas hat ja ganz prominent Übersetzungen gefordert. Er sagt, ne, um das Potenzial religiöser Überzeugung auch fruchtbar zu machen, und da hat er ja vollkommen recht, müssen wir die übersetzen, dass das auch für mein nicht religiöses oder anders religiöses Gegenüber verständlich ist. Aber wenn wir nur übersetzen, dann wird unser christliches Profil unsichtbar. Deswegen, wir müssen noch einen Schritt weiter gehen und da eben gleichzeitig deutlich machen, hier spricht jemand aus einer christlichen Perspektive. Denn sonst, wenn ich nur übersetze, ne, dann ich habe ja selber immer die Herausforderung, ich weiß auch nicht, ob mir das immer so gut gelingt, dass gefragt wird, okay, du bist eine christliche Ethikerin, was ist denn jetzt der Unterschied zu der Philosophin neben dir oder der Kulturanthropologin auf der anderen Seite? Und da muss ich deutlich machen können, was ist eigentlich der USP? Was bringe ich an den Tisch, was die anderen nicht ranbringen können?
Ja, sehr schön. Es gibt auch heutzutage eine, ich sage jetzt mal konservativ-barthianische Kritik an öffentlicher Theologie, um nicht rechtsbartianisch zu sein, klingt gleich wieder so gefährlich. Nennen wir es konservativ-barthianisch. Die sagen, na Moment, aber das ist doch das Unglück des Protestantismus, dass er glaubt, in jeder Kommission überhaupt dabei sein zu müssen. Dass wir überall was zu sagen haben, dass wir jetzt da ständig öffentlich und politisch, das Ganze hat doch zu einer Moralisierung des Christentums geführt, zu einer völligen Überreizung dessen, was wir von der Bibel her sagen können. Wir müssen uns viel stärker konzentrieren auf die Gottesfrage, auf die Glaubensfrage, auf existenziellen Halt, auf Jesus Christus, auf die Hoffnung, das ewige Leben, die ganzen politischen Fragen. Wir verrennen uns da komplett drin. Was sagst du denen? Fehlt nicht am Ende doch die Gottesfrage und die Christusfrage und wird das von Ethik ständig überlaufen?
Ja, was gibt's da Neues von Gott, gell? Ich würde sagen, ich kann diese Kritik zum Teil auch nachvollziehen. Ich würde sagen, es ist ein verzerrtes Verständnis öffentlicher Theologie, aber ich kann verstehen, wo sie herkommt. Gerade im internationalen Bereich, wenn ich mit Kollegen rede, die quasi von außen auf die Public Theology in Deutschland oder in der deutschsprachigen Region gucken, in der Schweiz, Österreich, von denen höre ich zum Teil ganz ähnliche Sachen, ne? Nach dem Motto, ja, was ihr macht, ist eigentlich Politikberatung, ne? Oder ihr macht ja quasi nur irgendwelche politischen, oft Umweltfragen, Frieden, Gerechtigkeit. Und ich glaube tatsächlich, die öffentliche Theologie im deutschsprachigen Bereich, die gibt's ja international, ne? Also wir haben da ja kein Monopol drauf, ist ein kleines bisschen in der Gefahr. Oder andersrum formuliert, wir sind sehr gut darin geworden, in einer öffentlichen Ethik, ne, uns damit einzubringen. Die Kirchen engagieren sich in vielfältigen ethischen Fragen, sei es Klimaschutz, sei es Frieden, ne, Gerechtigkeit. Und wir haben ein bisschen verlernt, eine öffentliche Dogmatik quasi in die Öffentlichkeiten hineinzubringen. Und da eben genau diese Fragen, warum machen wir eigentlich diese öffentliche Ethik? Ne, für uns ist das klar, aber ich glaube, nach außen hin ist es nicht immer klar, dass wir uns natürlich an Christus orientieren, ne, dass wir von einer Hoffnung leben, die sich aus der Auferstehung speist. Und das ändert unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit radikal und hat natürlich dann auch Auswirkungen darauf, wie wir zum Beispiel mit Fragen von Krieg und Frieden umgehen. Aber das ist uns vielleicht klar, aber ich glaube, uns gelingt es nicht immer, das gut nach außen zu tragen. Und da, glaube ich, müssen wir ran. Und da gibt's ja auch spannende Projekte, auch im digitalen Raum, da verständlich und attraktiv von auch öffentlichen dogmatischen Topoi zu reden.
Das ist natürlich das schreckliche Wort, dogmatisch.
Wieso schrecklich?
Für weite Teile der Öffentlichkeit, weil das ist ja das Geflügel, jetzt sind wir mal nicht dogmatisch und so, ne? Ich hätte da sehr gerne eine sprachliche Unterscheidung zwischen dogmatistisch und dogmatisch. Ich hätte aber jetzt echt Lust, ein kleines bisschen aus dem Verlauf unseres Gesprächs heraus eine Frage zu stellen, wo ich mir vorstellen kann, unsere ZuhörerInnen könnten sich an dieser Stelle fragen und sagen, jetzt macht's doch mal konkret. Also wir haben ja jetzt gesprochen, die unterschiedlichen Kritiken von der einen zur anderen Seite öffentliche Theologie und umgekehrt. Und jetzt das beide mal miteinander verknüpfen. Haltet ihr das für möglich? Hältst du das für möglich, dass wir mal an einem konkreten Beispiel sagen, ich formuliere es jetzt mal so, Christine, was von Gott oder was von Jesus Christus und dass du uns mal so ein bisschen skizzierst und sozusagen mal vordemonstrierst, ja, und jetzt bringe ich das ein und jetzt bringe ich das als christliche Ethikerin ein und was bedeutet das jetzt konkret? Also was weiß ich, ich habe gesehen, du hast einiges gemacht auch über die Bedeutung von Religion und religiösen Überzeugungen im Hinblick auf die ganze Frage nach Klima und wie gehen wir mit diesem zukünftigen Planeten und so weiter um. Aber du könntest da ein Beispiel aussuchen, wo du sagst, da lässt sich diese Verbindung mal ganz konkret demonstrieren. Was glaube ich, wer Gott ist? Vielleicht auch was Neues von Gott, von Christus her über Gott nachdenken. Und wie wirkt sich das jetzt sozusagen material aus in bestimmten ethischen Problemen, die wir heute diskutieren? Wäre das möglich?
Ja, auf jeden Fall. Mir fällt da ganz spontan eine Stellungnahme ein, der GEKE zum Ukraine-Krieg.
GEKE müssen wir kurz erklären.
Ist die Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa, vertritt roundabout 50 Millionen Protestantinnen und Protestanten, überwiegend in Europa und ein paar in Lateinamerika. Es hat historische Gründe. Und diese Gemeinschaft, die GEKE, die hat kurz nach Ausbruch des Ukraine-Krieges, beziehungsweise ne, fing ja schon 2014 an, aber mit der verstärkten Invasion 2022 durch Putin, hat sie eine Stellungnahme herausgegeben, an der ich mitgeschrieben habe als Mitglied des Ethikbeirates. Und da haben wir uns genau diese Frage gestellt. Ne? Wie machen wir das jetzt konkret? Und diese Stellungnahme, und da lässt sich das sehr schön zeigen, wie diese drei Ämter, von denen wir vorhin gesprochen haben, die vielleicht noch ein bisschen abstrakter irgendwo in den Sphären schweben, wie sich das rückbinden lässt. Drei Ämter, die Stellungnahme hat drei Teile. Der erste Teil ist, als Kirchen beten wir. As churches we pray. Ne, das ist eben eine Stellungnahme von Kirchen für Kirchen, das muss man auch sagen. Und in diesem ersten Teil wird deutlich, dass wir als Christinnen und Christen angesichts des Ukraine-Krieges in die Fürbitte gerufen sind. Ich habe mit verschiedenen Freunden, Kollegen aus der Ukraine gesprochen, auch in anderen Kontexten für Podcasts und so, und habe gefragt, was wollt ihr, was können wir für euch tun? Was braucht ihr? Und was am häufigsten gekommen ist, ist das Gebet. Betet für uns. Und ich glaube, das haben wir ein bisschen aus den Augen verloren, was das für eine starke Kraft im gemeinsamen Fürbittegebet ist. As churches we pray. Und das dockt natürlich direkt an dem priesterlichen Amt Jesu Christi an. As churches we pray. Dann zweitens, as churches we speak out. Als Kirchen erheben wir unsere Stimme. Wir zeigen auf, wo Ungerechtigkeit herrscht, was nicht in Ordnung ist. Wir halten nicht still, sondern wir gehen stellvertretend rein, wo Ungerechtigkeit herrscht. Das bedeutet ganz konkret, ne, zum Beispiel im Blick auf Kyrills unsägliche theologische Rechtfertigung des Ukraine-Krieges, dass wir das beim Namen nennen und sagen, was du machst, lieber Kyrill, das entspricht nicht dem Evangelium. Was du machst, ist eine Verdrehung des Evangeliums. Das dient nicht Frieden und Gerechtigkeit. Und dazu gehören natürlich dann auch die harten Fragen. Also wie ist das zum Beispiel mit Waffenlieferungen? Als Kirchen sind wir natürlich nicht primär aufgerufen, Waffen zu liefern, aber man muss sich eine Meinung dazu bilden. Und klar ist, wenn wir Waffen liefern, ist kein Spielzeug, dann werden damit Menschen getötet. Das heißt, wir werden mitschuldig an dem Tod derer, die dadurch getötet werden. Auf der anderen Seite, wenn wir keine Waffen liefern, können sich die Leute da nicht verteidigen. Das heißt, wir werden mitschuldig, wenn sie sich nicht verteidigen können und dann ermordet werden. Das heißt, wir haben hier ein Dilemma, wir kommen hier nicht raus. Und da wieder die Rückbindung an Bonhoeffer, der sagt, jeder verantwortlich Handelnde wird schuldig. Das heißt, als Kirchen sind wir da auch aufgerufen, Stimme zu erheben und auch verantwortlicher zu handeln. Und das führt dann auch schon zum dritten Punkt, as churches we help. Der zweite Punkt, der sich ja eben mit dem prophetischen Amt verbindet, führt dann zu dem dritten Punkt, as churches we help. Ganz konkret, mit dem, wie wir helfen können, sei das logistisch, humanitär, sei das mit Geld, mit der Aufnahme von Flüchtlingen ganz konkret. Ich kenne viele großartige Kirchengemeinden, die Flüchtlinge untergebracht haben. Und da zeigt sich das königliche Amt Christi. Der König, der sich den Armen, den Ausgestoßenen zugewandt hat und da konkret für sie auch eingestanden ist. Und da wird quasi mal ganz konkret, das ist nicht, ihr wisst das jetzt quasi, dass hinter diesen drei Punkten diese drei Munera, diese drei Ämter Christi stehen. Das ist in der Stellungnahme nicht explizit gemacht, aber schwingt da natürlich mit und bringt das mal auf ganz konkrete Art und Weise raus. Findet man im Internet, sind knapp zwei Seiten.
Ja, vielen Dank, dass du uns mal auch das theologische Hintergrundrauschen dieser Erklärung nahegebracht hast und dann eben deutlich wird, wie sehr das zusammenhängt. Nochmal ansetzen bei Bonhoeffer, ein Gott, der sich aus der Welt drängen lässt, ein Gott, der das Leiden teilt, der sich die Hände schmutzig macht, der durch und durch menschlich wird und wie das jetzt dann durchdrückt, bis hin zu diesem Gedanken, wir sind uns bewusst. Wir sind in einem Dilemma, wo wir vermutlich schuldig werden und sich dem auch zu stellen. Also vielen Dank.
Mach's doch vielleicht noch mal für einen möglichen atheistischen Zuhörer deutlich, der jetzt sagt, aber kann man das nicht auch ohne Glaube so sagen? Die einen sagen, Russland ist schuldig, wir verteidigen die Freiheit der Ukraine. Die anderen sagen, aber wir können ja jetzt nicht ewig Krieg führen, wir müssen irgendwann zu einem Friedensschluss kommen. So, und es ist ein Dilemma. Und was bringt die Orientierung an Jesus Christus und an Gott an neuer Perspektive? So, was ist der mögliche Mehrwert im Umgang mit Schuld, mit Dilemmata, mit Spannungen? Was wäre da auch ein... Ja, etwas, wo man sagen kann, guck mal, und da hilft mir der Glaube. Und auch wenn man ihn nicht teilt, vielleicht könnte man aus dieser Glaubensperspektive auch was lernen fürs praktische Leben.
Zwei Gedanken dazu. Der erste Gedanke, was ein konkretes Beispiel, Russland, Ukraine. Hier haben wir christliche Völker, die gegeneinander kämpfen. Und da würde ich sagen, das ist doch unsere ureigenste Aufgabe als Kirchen und als Christinnen und Christen, zu sagen, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Bonhoeffers Leitfrage, wer ist Christus für uns heute? Also der Blick auf Christus, wenn wir gemeinsam auf Christus blicken, dann können wir uns doch nicht mehr gegenseitig umbringen. Das ist das eine. Ich glaube, was uns ein bisschen aus dem Gedächtnis gefallen ist. Dann das zweite, was bringt es, dass ich Christin bin, dass ich Christ bin? Ich gehe noch mal ganz kurz zurück auf das prophetische Amt, also Christus am Kreuz, der Gekreuzigte. Das prophetische Amt verbindet sich ja nicht nur mit dem Schrei der Unterdrückten und für die Unterdrückten, sondern am Kreuz wird noch was deutlich, nämlich die Grenzen der Conditio Humana, also unseres Menschseins, unser ganzes Versagen, unsere ganze Schuld, theologisch gesprochen unsere Sünde, wird da ganz deutlich. Aber wir bleiben da nicht stehen, sondern mit dem Kreuz ist ja die Auferstehung schon verbunden. Das heißt, das Christentum weist auf konstruktive Wege mit dem eigenen Versagen, das ja jeder von uns kennt, damit umzugehen. Jenseits von destruktiver Selbstanklage, die dann auch in die Verzweiflung führen kann, oder aber irgendwie, dass man sich einen Sündenbock sucht und das auf andere auslagert, sondern mit diesen Unzulänglichkeiten umzugehen und in Versöhnung da auch einen Weg nach vorne zu finden. Und da gibt's großartige Beispiele, das führt jetzt hier zu weit, aber zum Beispiel im postgenozidalen Ruanda, wo Leute nach dem Völkermord zusammenleben müssen letztlich und da in ihrem christlichen Glauben Ressourcen für Versöhnung, für einen Neuanfang finden, die, würde ich sagen, menschlich gesprochen eigentlich unmöglich sind.
Finde ich sehr stark. Also diese christliche Sprache von Schuld und Versöhnung spricht eine Wirklichkeit an, für die wir vielleicht gar keine andere Sprache haben. Hat mich als Atheist sehr überzeugt, dass es einfach um Realitäten auch geht. Ne? Mhm. Letzte Frage. Du machst in Fribourg da was, ne? Theologische Weiterbildung und du stehst für die Haltung, die Kirche braucht mehr Theologie. Jetzt könnte man sagen, ja, aber gibt ja theologische Fakultäten, kann ja jeder studieren. Du aber hast die Idee, na, viel mehr Menschen sollten sich mit Theologie beschäftigen, als die Pfarrpersonen werden. Magst du da abschließend noch mal so ein bisschen deine, eure Vision erzählen? Was machst du da?
Sehr gerne. Du hast gesagt, Kirche braucht Theologie, jawohl. Und da gehört noch ein schwätzter Satz dazu. Theologie braucht auch Kirche. Beides gehört zusammen. Und ja, wer ist Kirche? Kirche sind nicht nur die Pfarrpersonen. Kirche sind du und ich. In der evangelischen Tradition haben wir diesen schönen Satz des Priestertums aller Gläubigen, das allgemeine Priestertum. Man sagt, das ist ja quasi der Satz der Reformation, der am wenigsten umgesetzt wurde. Von daher nicht nur angesichts des frappierenden Mangels an Pfarrpersonen, den wir ja nur einfach auch haben, sondern auch aus guten theologischen Gründen bin ich fest davon überzeugt, die Kirche der Zukunft lebt vom Engagement der Ehrenamtlichen, der Freiwilligen, der Engagierten. Ne? Und die brauchen aber eine solide theologische Weiterbildung. Und das ist genau das, was wir versuchen an der Uni Fribourg zu machen. In diesen Weiterbildungskursen gibt es einen CAS-Kurs, der heißt Grundfragen christlicher Existenz. Und der wird gerade ausgebaut zu einem MAS mit dem Titel Ecclesial Empowerment, christliche Existenz und kirchliche Praxis. Da geht es dann nochmal sehr viel praktischer zur Sache, dass wir gemeinsam mit den Pfarrpersonen in interprofessionellen Teams, mit den ganzen verschiedenen Backgrounds, die wir haben, von welchem Beruf auch immer wir daherkommen, theologisch geschult vor Ort Kirche sind und Kirche leben.
Sehr spannend. Wir machen ja auch Erwachsenenbildung, sehen das so mit Neugier und cool. Aber auch wirklich mit Vorfreude, was kommt da, weil die Theologie, die Kirche braucht sehr viel mehr Theologie. Und was du sagst, Theologie ohne Kirche wird auch ein bisschen komisch. Ne? Brauchen vielleicht auch gar nicht so viele. Warten wir es ab.
Was haltet ihr von einer spontanen Abschlussrunde? Ich frage euch uns alle, was ist denn so für euch, egal ob das jetzt in den öffentlichen Bereich oder in den ganz eigenen persönlichen Bereich des Glaubens gehört? Und wir haben ja heute gelernt, das kann man überhaupt gar nicht voneinander trennen. Und doch kann man es ja vielleicht auch differenzieren. Aber was ist für euch so das Neueste von Gott? Wo würdet ihr sagen, habt ihr etwas von Gott entdeckt in letzter Zeit, wo ihr sagt, wow, das ist echt für mich und meine Theologie, für meinen Glauben, meine Spiritualität. Das ist jetzt nochmal was, was irgendwie von schräg oder von oben oder von unten, keine Ahnung woher, überraschend und erstaunlich hineingekommen ist.
Hoffnung. Mir wird die Hoffnung immer wichtiger. Und das führt uns nochmal an den Anfang unseres Gespräches mit Jürgen Moltmann, der große Theologe der Hoffnung, zurück. Das ist etwas, was unsere Welt so dringend braucht. Und das ist etwas, was wir aus christlicher Perspektive einspeisen können.
Das heißt, ein Gott, der die Hoffnung für diese Welt nicht aufgibt?
Genau. Ein Gott, der die Hoffnung für diese Welt nicht aufgibt. Ein Gott, der Mensch geworden ist in Jesus Christus. Ein Gott, der auferstanden ist und da die Realität unter ein radikal neues Vorzeichen gesetzt hat.
Ich füge mal das Kreuz hinzu. Also ich komme ja aus einer geistlichen Entwicklung, wo ich immer gesagt habe, was Neueres als Ostern gibt's gar nicht. Die Auferstehung ist uns immer voraus. Es ist wirklich eine neue Zeit. Es gibt nichts Neueres von Gott als das. Ich lerne, dass dieses Allerneueste uns aber schlicht auch die Augen öffnet für das Leiden, für das Kreuz, für die Zerbrochenheit dieser Welt und es uns möglich macht, ohne Schönfärberei, ohne Illusionen, mit radikaler Redlichkeit, auch wie Bonhoeffer es sagt, Zerbrüchen dieser Welt zuzusehen und auch standzuhalten. Und da mit Mitgefühl und Solidarität und Anteilnahme dabei zu sein. Und das hat die Christentumsgeschichte manchmal gar nicht so gut entwickelt. Ich glaube aber, das ist wirklich auch neu, diese Weltlichkeit und diese Kreuzförmigkeit, Gott auch in den Zerbrüchen dieser Welt entdecken zu können.
Ja, das bei mir verbindet sich das so ein bisschen, was ihr beide gesagt habt, hat auch mit meiner persönlichen Situation zu tun und jetzt auch mit der Vorbereitung auf diesen Podcast. Ich habe irgendwie einen Aspekt in Gott neu entdeckt. Ich würde das vielleicht so nennen, dass Gott in weiten Teilen die Welt, die er geschaffen hat und liebt, auch aushält. Und zwar aushält auch in ihren tiefsten Dimensionen. Und dieser Gott bewährt sich für mich in meinem Leben auch ganz persönlich, dass das ein Perspektivenwechsel ist. Es gibt Sinnloses in meinem Leben. Es gibt Dinge, die sich jetzt erstmal nicht ändern. Und ich finde, gesellschaftlich wird es unterschätzt, was Menschen zunächst mal einfach aushalten, ohne eine Lösung, ohne eine Antwort zu haben. Und es macht für mich einen himmelweiten Unterschied, ob ich mich an einen Gott wende und sage, jetzt mach doch und mach doch endlich mal anders, oder ob ich sage, dieser Gott hält es mit mir zusammen aus und ist im Aushalten des Lebens, des Leidens, der Sinnlosigkeit auf meiner Seite. Das ist so das letzte Neue, was ich so von Gott entdecke. Und von da bahnt sich dann vielleicht ein Weg zum Gott der Hoffnung, ne? Und ich glaube, da bin ich auch ganz nah bei dir. Das war unsere Folge Geistzeit für heute. Christine, vielen Dank, dass du gekommen bist, dass du mit uns gesprochen hast. Es war uns eine große Freude.
Vielen Dank euch. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Danke vielmals.
Und wir verabschieden uns. Bis bald wieder.
Bis bald. Ciao.
Ciao.